Seine Festivals besuchen tausende Menschen aus aller Welt. Neben Stars wie Kim Kardashian oder Ryan Reynolds wollen die Besucher auch ihn sehen. Philipp Westermeier, Gründer des OMR-Festivals, die größte Digitalkonferenz Europas. Er selbst ist auch Podcast-Star. Im Gespräch mit Standard-Chefredakteur Gerold Riedmann spricht er über die düstere neue Online-Welt und verrät auch, was er von Elon Musk und den anderen Tech-Oligarchen so hält. Wenn Sie CEO immer gleich am Erscheinungstag hören wollen, dann abonnieren Sie den Kanal CEO auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Daniel Retschezecker und jetzt geht's los.
Wofür brennst du aktuell?
Also eigentlich seit Jahren schon für Podcasts, für meine Gespräche, die ich ja auch mache. Das ist auch für, vielleicht um es noch ein bisschen abstrakter zu formulieren, Menschen zusammenbringen. Das ist, glaube ich, mein so Energy, mein Antrieb. Das macht mir Spaß. Ja, ich weiß nicht, was ich dann sehe. Und häufig ist es auch wirklich sehr, sehr uneigennützig, aber es macht mir einfach Freude und in klein bis groß. Also von Nachbarschaften und Sportkollegen bis hin zu dann halt den CEO von Porsche mit Ashton Kutcher, auch schon vorkommen.
Und das betrifft ja auch irgendwie dein ganzes Schaffenswerk der vergangenen, ja, man muss sagen, des vergangenen Jahrzehnts, aber auch darüber hinaus. Du bist kein Messeveranstalter, hast aber die Messen revolutioniert. Du bist kein klassischer Personalvermittler, fängst aber trotzdem mit Recruiting sozusagen an. Und irgendwie fühlt sich so an, ach, ich frage mal den Philipp, der weiß was. Und du hast dahinter schon eine ganze Company gestartet.
Ja, das hat sich ergeben. Am Ende ist dieses ganze Leitmotiv Menschen zusammenbringen mir so wirklich zugeflogen. Ich habe das als Hobby angefangen mit Seminaren und dann haben in den Seminaren mich dann Leute gefragt, ob ich eine Jobidee hätte oder ob ich jemanden kennen würde, der jetzt bei ihnen dann im Online-Marketing-Bereich damals arbeiten könnte. Das waren so Online-Marketing-Seminare vor vielen Jahren. Und dann ist daraus vieles entstanden und dann kam ein Schritt zum anderen. Und heutzutage würde ich sagen, haben wir hier ein Medienhaus. Und das ist in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr ganz so einfach, wie das vielleicht früher war. Da gab es halt große Medienkonzerne. Heute muss man sich innerhalb der Medien sehr genau überlegen, wo gibt es so kleine Felder, die Rückenwind haben. Podcasts gehören dazu, Live-Events gehören dazu, Bewertungsseiten, sei es nun für Hotels oder für Arbeitgeber oder in unserem Falle für Software. Alles wird online bewertet. Das sind alles so Themen, die wir bespielen hier bei OMR. Und insofern, ja, ist das ein Potpourri an verschiedenen Sachen unter einer Marke. Und irgendwo steckt dann immer da drin die Idee, man bringt Menschen mehr oder weniger zusammen.
Der Kern dieses Zusammenbringens und das, was dir sicher die meiste Popularität eingebracht hat, ist das OMR Festival, begonnen als Online-Marketing-Rockstars und viele sehen dich immer noch als Rockstar. Heute ist es OMR. Du stehst da, in der also insgesamt 70.000 Menschen da, das ist ja das, was geht eigentlich in der Größe oder in Hamburg. 10.000 Leute in der Halle, 8.000 bis 10.000 und du stehst da und hältst The State, die Ansprache oder die Keynote heißt The State of the German Internet.
Ja, das ist schon recht groß aufgetragen.
Ja. Ein bisschen. Aber dann mal gleich direkt gefragt, in welchem Zustand siehst du das deutsche Internet aktuell?
Boah, also ich meine, die Wahrheit ist ja auch, also der Titel ist wie gesagt irgendwie natürlich plakativ, wie es sein muss in einem Marketingumfeld oder in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Und das deutsche und das internationale Internet ist ja kaum Wahrheit zu unterscheiden. Wir haben mal angefangen, auf die deutschen börsennotierten Internetfirmen zu gucken. Und da kam der Titel eigentlich mal her. Und die sind ja wirklich jetzt sehr, sehr klein. Da gibt es SAP, die halten uns irgendwo im Spiel, weil das ist eine Firma mit, sagen wir mal, globaler Relevanz und auch globalem Wert. So, ich glaube, fast 200 Milliarden Firmenwert, also Market Cap hat die Firma. Und dann, glaube ich, kommt die nächst wertvollste deutsche Firma, kommt dann, glaube ich, mit 10 oder 12. Also das ist dann, kommt ganz, ganz, ganz lange nichts. Und so ist es dann auch ein bisschen so ein Abbild. Es gibt da einen großen Outlier, das ist SAP. Das ist vielleicht auch ein bisschen, wenn man das dazu zählt, die Telekom mit ihren Aktivitäten, vor allem in den USA. Und dann sind halt die deutschen Internetfirmen häufig eher klein. Es gibt ein paar, da muss man schon sagen, auch überraschende Sachen, wo deutsche Internetfirmen ihre Bereiche dominieren. Gar nicht so sehr unbedingt immer nur börsennotiert, aber es gibt da wirklich so Chrono24 ist der größte Marktplatz für gebrauchte Uhren der Welt, ja, kommt aus Deutschland. Eventim ist eine der größten Ticketing-Plattformen der Welt, kommt aus Deutschland. Und davon gibt es noch ein paar mehr, aber es sind dann halt jetzt nicht die ganz großen Themen, nicht Software für jedermann oder AI oder Netzwerke oder Handel oder so.
Heute sagt irgendwie jede Influencerin, jeder Influencer, jeder, der irgendwie mit digitalen Medien in Kontakt ist, oh, OMR, da muss ich hin nach Hamburg. Mhm. Nächstes Jahr im Mai, Anfang Mai. Aber eigentlich begonnen hat das ja mit purem Online-Marketing, ja, noch irgendwie mit SEO eigentlich so
absolut,
ganz am Anfang.
Absolut,
oder?
Ja, wir sind da reingekommen. Also ich sag mal, die Reise war so, ich habe ja gerade schon erzählt, wie das zu den Seminaren kam, dass mich Leute gefragt haben in der frühen Phase, als ich selber so SEO-Seiten gemacht habe, 2010, 2009, 8 noch früher. Und dann ich Leute gebeten haben, Tipps zu geben für Online-Marketing. Und dann habe ich nicht mehr jedem Einzelnen den Tipp geben können. Und dann kommt nochmal zum Seminar und habe mich da wirklich so als Hobby für bekannte Freunde so ein Seminar gemacht, dann teilweise 3 Tage selber erklärt oder mit Freunden, was man dazu wissen muss über frühe Netzwerke und die Suchmaschine damals und so. Und das war so der Nukleus. Und damit hat alles angefangen und wir sind dann den Weg gegangen. Mittlerweile, jetzt ist natürlich von dem Seminar, da kam halt irgendwann das Wiedersehens-Event einmal im Jahr, eine Konferenz für die Seminarteilnehmer. Und die hat sich dann jetzt ausgewachsen zu den 70.000. Aber thematisch sind wir eigentlich nur unseren großen Plattformen gefolgt. Früher war Google eine reine Online-Marketing-Firma. Da geht es nur um Werbung auf der Suchmaschine. Heute macht halt Google AI und Software und YouTube und was da alles zugehört. Und wir sind halt jetzt auch immer breiter geworden. Aber wir haben jetzt Riesenglück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt, als diese Firmen noch klein waren, dabei gewesen zu sein und dann auf deren Riesenwelle immer mehr mitsurfen zu können.
Was macht diese Veränderung mit dem Internet, sagen wir, in den kommenden 2 Jahren? Das lässt sich ja vielleicht besser überblicken, als wenn wir über Zeiträume wie 10 Jahre reden. Es gibt bei Google Project Zero, Antworten werden direkt auf der Startseite gegeben. Ja. Bisher hat ja Google, wenn man so will, als Wegweiser funktioniert und da kommt ja auch SEO und auch Online-Marketing her und diese Besuchsströme wurden dann auf unterschiedlichen Seiten monetarisiert. Jetzt scheint irgendwie alles auf den Plattformen zu bleiben zunehmend und gar nicht mehr so viel offenes Internet eine Rolle zu spielen. Welche Entwicklungen siehst du und welche Chancen siehst du?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall kommen da Umbrüche rein. Nach meiner Wahrnehmung ist der Traffic-Verlust global noch gar nicht so groß, wie er in manchen Branchen ist und manchen Bereichen ist und dann natürlich entsprechend beklagt wird. Also es gibt sicherlich einige Publisher, die jetzt wirklich viel Traffic verloren haben, weil da einfach die Anfragen, die früher immer auf Webseiten geführt haben, die werden jetzt mit Google, Gemini oder Answers oder so halt ersetzt. Und da kommt dann kaum noch Traffic weiter. Aber es ist ja nur ein Teil von, ein ganz anderer Teil. Da gibt es nach wie vor Webseiten, die Relevanz haben. Da gibt es nach wie vor Direct Traffic, der wahrscheinlich noch relevanter werden wird. Ich glaube nicht, dass Menschen dann nur noch in ChatGPT oder auf der Suchmaschinenseite von Google irgendwie sein
werden. Also das ist so eine journalistische Angst. Das Internet wird nicht nur noch Plattformen sein.
Ich glaube nicht, aber es ist natürlich schon auch gerade für Journalismus eine Frage, weil ich finde, wie war da bislang die Monetarisierung? Wo kam das Geld in Wahrheit her? Also es kam ja aus dem Longtail auch, aus den ganzen, um TKP, also Tausender Kontaktpreise zu verkaufen, verkaufst du ja wirklich Tausende Anzeigenbündel am Stück. Also du füllst ja 1000 Anzeigen gibst du raus. Die musst du erstmal generieren. Und die wurden ja früher auch mit allen möglichen Kram generiert. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch ein Stück weit was Positives in Zukunft sehen. Wenn man jetzt nur auf die journalistische Nische guckt, ne, dann sind wir uns ja da, glaube ich, auch einig, dass der Journalismus sich auch schon sehr stark geändert hat, im Sinne von, man musste ständig diesen Traffic akquirieren über Suche, über Social Networks, mit besonderen Headlines, mit besonderer Zuspitzung. Da gab es die Algorithmen, die halt ein bisschen vorgegeben haben, je pointierter du formulierst und je vielleicht extremer, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du. Und das brauchtest du aber auch als Medienplattform häufig, um halt dann Tausende von Anzeigenplätzen generieren zu können, um die dann im Tausenderpack quasi verkaufen zu können. So war es ja so. Und vielleicht liegt da jetzt ja sogar eine Chance drin zu sagen, okay, dieses jetzt unsägliche Tausender häppchenweise Verkaufen zu Schrottpreisen und dann immer günstig irgendwie Traffic zu generieren, das ändert sich jetzt nochmal und es kommt noch mehr Relevanz auf Abos, es kommt noch mehr Relevanz auf vielleicht wenig Traffic, es wird akzeptiert, dass wenig Traffic da ist, aber dafür sehr hochwertiges Umfeld. Also es bricht was um, aber ich fand das System, was jetzt da gerade zumindest online angegriffen wird, war jetzt auch nicht so durch und durch gesund, wo ich dachte, Mensch, das ist ja toll, wie wir es jetzt so haben. Also das hat ja auch dazu beigetragen, sicherlich irgendwo, dass eine gewisse Polarisierung passiert ist in der Welt. Und warum nicht dann nochmal was Neues erleben? Ne?
Dass es 5 Konzerne sind, die jahrelang als Gaffer zusammengefasst wurden, das hat mittlerweile jede und jeder mitbekommen. Du hast in diesem Jahr über die Magnificent Seven geredet. Also es sind jedenfalls eine Handvoll oder knapp mehr Konzerne, die das Internet dominieren. Wird es weiterhin auf diese amerikanischen, manchmal vielleicht ein bisschen chinesischen, Oligopol oder auf ein Monopol zulaufen oder gibt es für Europa auch Chancen?
Also bei mir ist immer so ein bisschen so glashalb voll. Ne? Also ich bin da nicht so pessimistisch, aber ich sehe das natürlich auch. Also dass da jetzt auch Wahnsinnswerte entstanden sind, das hätte man sich selbst vor 4, 5 Jahren nicht vorstellen können, wie die Werte immer weiter gewachsen sind bei bestimmten Firmen und das natürlich auch jetzt, wenn ich versuche, zu unseren Festivals einen Mark Zuckerberg oder einen Microsoft-CEO oder so zu bekommen, es ist ein Staatsbesuch. Das ist halt irgendwie viel, viel größer, als man bekommt da jetzt irgendwie, also Frau von der Leyen oder so ist, oder wahrscheinlich selbst Herr Trump ist vielleicht leichter, wohin zu holen. Oder
ja, da bräuchte sie irgendwas Goldenes.
Aber als jetzt solche Unternehmensführer, das zeigt ja so ein bisschen für mich auch so, wie da die Welten sich geändert haben. Auf der anderen Seite ist jetzt immer wieder es gelungen, auch aus Europa was zu bauen, ob es eine Spotify ist, im Musikbereich, eine Etienne, im Zahlungsbereich, im B2B-Bereich gibt es da einige ganz gute Beispiele. Also es war jetzt auch noch nie so, dass wir jetzt irgendwo da im B2C-Bereich vorher alles dominiert hätten. Man muss es ein bisschen abwarten. Was ich nicht einschätzen kann, wo ich mir so ein bisschen ja auch Fragen stelle, ist halt mit dieser ganzen Compute, also diese Rechenpower, die da jetzt gebaut wird und wo so wirklich so krasse Infrastrukturprojekte gemacht werden. Braucht man die wirklich in der Form langfristig? Wie kann man dagegen halten als Europa? Weil dann ist es nicht mehr nur eine Softwarefrage oder eine Frage von, wo gehen die Menschen auf die Webseite, sondern es ist einfach auch, selbst wenn man auf eine andere Webseite gehen wollte, die wäre dann nicht mehr vergleichbar. Also das ist einfach ja dann scheinbar wirklich Infrastruktur.
Im Sinne von, braucht man das langfristig, weil das muss effizienter werden und genau, andererseits, genau. Es ist ja kein Caching da. Es fragt jeder, wie man die Fahrradkette repariert oder wie man irgendwas macht und kriegt eine handgeschnitzte Antwort dafür.
Aber dann gibt es ja wieder so Momente, wo dann auf einmal in China irgendwer aufsteht und sagt, okay, das haben wir jetzt hier auch schon, aber kostet die Hälfte oder 10% davon. Da würde ich jetzt als jemand, der gerade Milliarden in irgendwelche Infrastrukturprojekte steckt, erstmal zusammenzucken und denken, okay, oh. Aber da merke ich auch selber an mir, ne, für die medialen Fragen, für so Marketingfragen, da komme ich her, da kenne ich mich aus. Wenn es dann so in Richtung dieser AI-Fragen, Compute-Fragen, so Gigawatt-Preise in der Zukunft und Abnehmer und so, das liest man und ich denke mir so, okay, ja, schwer einzuschätzen.
Hat dich diese Veränderung in den USA in den vergangenen Monaten auch den Blick ändern lassen? Die Tech-Oligarchen, die früher natürlich niemals so hießen, waren die coolen Dudes aus Kalifornien, haben ganze Industrien revolutioniert und jetzt sitzen sie alle mit goldenen Gegenständen im Weißen Haus und führen sich, ja, sind die Tech-Bros.
Ja, also ich meine, die Wahrnehmung von Digitalfirmen, die hat sich schon vorher geändert, Stückchen für Stückchen. Ne? Und als wir angefangen haben, da war das das Coolste, mit damals Facebook zusammenzuarbeiten. Facebook war bei uns und man konnte da Leute treffen und wir hatten das Facebook-Logo als Partner und als Stand oder so. Das war das Hipste, das Coolste. Und das kann dann selten so bleiben, schon gar nicht, wenn eine Firma dann immer größer wird. Das ist, glaube ich, unfassbar schwer für jedermann, also für Mark Zuckerberg auch für alle, dass dann immer diese Coolness, diese Freshheit, diese Neuheit irgendwie zu halten. Und dann ist es halt über die Zeit natürlich auch immer, ist dieses Image dann angegriffen worden. Da gab es Cambridge Analytica, da gab es Skandale, Trump 1. War jetzt ja auch nicht so, dass wir das alles hier gefeiert hätten in Europa und dass dann auch da schon die Rolle von, was hat dazu eine Facebook vielleicht beigetragen oder nicht, war da eine große Diskussion. Insofern ist das ein Prozess gewesen, der jetzt durch Trump irgendwo eine gewisse, das Handeln der jeweiligen Personen erfordert hat, bin ich so überrascht. Wenn man sich überlegt, dass vor, ich glaube, noch anderthalb Jahren oder so, da gab es die Diskussion, ob jetzt irgendwie Trump Mark Zuckerberg ins Gefängnis wirft, wenn er dann wieder an die Macht kommt, weil er ihn damals geblockt hatte auf seinen Plattformen und so. Und natürlich unter der Ägide von Herrn Biden wurde dann irgendwie Herr Trump geblockt und so. Und dann gab es da so Ansagen, okay, wenn ich hier die Wahl gewinne, gehst du in den Knast so ungefähr. Ich verkürze jetzt, aber so sinngemäß war es ja so. Dass man dann da irgendwie sagt, okay, da stelle ich mich jetzt erstmal anders auf und da muss ich jetzt irgendwie mal aufpassen, dass ich da nicht irgendwie unter die Räder komme. Ich kann es ein Stück weit verstehen. Ich glaube auch, dass viele Sachen, die da jetzt so medial diskutiert werden, abgekoppelt sind von dem, was unter der Haube passiert. Also vielleicht ist es in der ganzen Wirtschaftswelt auch so, dass natürlich dann die Zölle machen allen Angst und die haben ja auch, richten ja auch da große Konsequenzen an. Aber trotzdem gibt es irgendwelche Prozesse und Lösungen und dann wird dann da irgendwie im Einzelfall was gefunden. Also ich verweigere mich jetzt, das so schwarz zu sehen und zu glauben, dass die sich jetzt alle für immer verändert haben. Aber auch am Ende macht natürlich auch Macht was mit Menschen. Aber ich kenne sie alle nicht. Ich kann das nicht gut beurteilen. Ich glaube, die Leute sind extrem komplex, wenn man jetzt so auf Elon Musk guckt. Da bin ich wirklich großer Fan der Biografie von Walter Isaacson. Dass da so alles drinsteckt, da steckt es nicht nur drin, dass der Typ jetzt irgendwie ein riesen Idiot ist. Der hat sicherlich Seiten, wo man denkt, das kann so nicht sein. Und es ist dann auch gefährlich, so viel Machtballung zu haben. Aber da sind halt auch Sachen drin, wo man denkt, wow. Und ehrlicherweise, viele der Sachen, die jetzt so von Trump und von diesen Tech-Bros da kommen, sind jetzt auch, naja, möglicherweise gar nicht so falsch. Also da gibt es immer schnell die NATO-Themen und so, da lagen nicht doch richtig, dass wir hätten wir nicht doch irgendwie früher da mehr investieren müssen in Aufrüstung und so. Jetzt sehen wir das. Gibt es so ein paar andere Themen, wo man zumindest versteht, wo sie hinwollen. Bürokratieabbau, also das höre ich hier ständig. Jeder deutsche Wirtschaftsführer beklagt zu viel Bürokratie eigentlich so. Es ist ja schon fast eine Binsenphrase. Und die haben das jetzt auf die Spitze getrieben, versuchen das da jetzt. Ob das dann so machen muss, ist eine andere Frage. Aber es gibt so ein paar Sachen, da versuche ich einfach positiver drauf zu blicken, als es vielleicht jetzt hier so gerade der Zeitgeist ist.
Da würde sich ja auch der Verweis lohnen auf eine Folge vom OMR-Podcast, die du Anfang dieses Jahres online gestellt hast, nämlich mit Matthias Döpfner, ja, dem Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer, des ja früheren Verlagshauses, heute Publisher, der global tätig ist. als er über Elon Musk diskutiert hat, der damals in der Welt einen Gastkommentar veröffentlicht hat und sich ja auch in den Bundestagswahlkampf für die AfD ordentlich eingemischt hat sozusagen. Gilt die Einladung sozusagen für Elon Musk auf die OMR-Bühne nach wie vor?
Ach, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man stellt sich die Frage Gott sei Dank nicht, weil das für mich auch schwierig ist, insbesondere mit dem vor dem Hintergrund der politischen Einmischung. Wir haben uns selber vorgenommen für OMR.
Keine Politik.
Keine Politik. Und wenn Politik dann halt von Amtsträgern, wo gesagt hat, das haben jetzt Leute gewählt, das ist unser Wirtschaftsminister, unser Finanzminister, unser Bundeskanzler, dann kommen die im Rahmen ihres Amtes. Ansonsten ist es, glaube ich, für uns als Medienfirma besser, sich da neutral überparteilich zu verhalten, insbesondere jetzt als Spezialmedienfirma und Fachmedienfirma. Und Elon Musk ist da möglicherweise, das müsste man dann mal abklopfen, irgendwie positioniert. Ich weiß nicht, wie hart er da jetzt positioniert ist im deutschen Wahlkampf, was er da überhaupt wirklich auch weiß. Ich hatte ja dann das Gespräch mit Matthias Döpfner und habe ihn ja darauf auch angesprochen. Und der nimmt das jetzt nicht so ernst und sagt, das kann auch morgen wieder anders sein. Und da müsste er mal mit ihm drüber sprechen. So ungefähr klang das. Nicht jetzt so fundamental. Aber ist ja auch egal. Ich will mich da gerne von Extremen fernhalten und gerne aus Politik raushalten.
Also wir bleiben auf unserer Seite des Teiches und reden ausführlich über den Kern deiner Tätigkeit und über das Festival. Mhm. Ich meine, die Namen sind unglaublich, wie breit das geworden ist. Und Quentin Tarantino, Ashton Kutcher, Kim Kardashian, Rick Rubin, man würde meinen, mit Online-Marketing, naja, was hat das damit zu tun? Aber Jeff Koons war da. Wie bekommt man im konkreten Fall Kim Kardashian, um mal diesen ganzen Wahnsinn zu beschreiben, den ich über die Jahre ja immer mal wieder von dir mitbekommen durfte, wie kriegt man Kim Kardashian über einen großen Teich? Da wird es ja nicht reichen, dass der Hamburger Jung eine Sprachnachricht per WhatsApp schickt.
Nee, das stimmt. Also erstmal vielleicht die Klammer, die wir mittlerweile haben, ist ja die digitale Wirtschaft. Also früher war es Online-Marketing, Digital-Marketing, dann ist es ein bisschen breiter geworden. Ich habe es ja erklärt, wir haben die Reise der Plattform mitgemacht und jetzt decken wir die Themen ab, die auch die großen Digitalplattformen abdecken, mehr oder weniger, also Tech. So, ne? Tech, Marketing, Medien, Software. Und das ist ja schon echt eine große Klammer, da passt dann viel drunter. Jeff Koons ist natürlich irgendwo auch ein Marketing-Genie. Also der als Künstler mit dessen Preisen, das ist eigentlich Marketing pur. So, und Tarantino ist ein Storytelling Gott, also dessen Storytelling-Qualitäten sind halt so groß, dass man damit halt weltweit Kinosäle voll macht und Streaming-Plattformen bestückt. Aber es ist halt alles was total nah an Marketing, an Medien, an diesen Themen dran ist. Und dann witzigsten Momente passieren dann manchmal, wenn dann Tarantino, als er da war, war gerade auch so die Höhe des Krypto-Hypes, war er dann sogar irgendwie ein Coin als Botschafter tätig. Und dann habe ich ihn gefragt, das ist ja wirklich wahr, dass dieser Herr Tarantino jetzt hier irgendwie einen Krypto-Coin macht. Und dann ob ich mal sein Wallet sehen könnte. Also dann stellt sich heraus, der hat noch nicht mein Handy dabei. Also da kommen schon so Einsichten, die dann auf einmal zutage treten, dass dann da, wie dann auch da gearbeitet wird, dass was dann echt und falsch ist, so ein bisschen kriegt man es dann schon mal raus. Und sei es nur so. Und bei Kardashian ganz konkret, das war ja auch für uns schon lange klar, dass sie zu uns passen würde, von ihren Themen her, von dem, was sie macht. Alle bei uns wollen Reichweite auf den Plattformen. Das ist das ja nun beste Playbook. Alle wollen neue Marken launchen und damit erfolgreich sein. Das macht sie ja nun wirklich global erfolgreich, auch unternehmerisch. Und dann habe ich das über Jahre versucht und ich beschäftige bei OMR so ein Netzwerk an freien Leuten in USA, in Europa. Einer lebt auf Mallorca, einer lebt im Silicon Valley, einer lebt irgendwie in Berlin, die alle jetzt über Jahre in verschiedenen Branchen tätig waren. Einer war Galerist, der andere war in der Musikbranche, der andere war in der Techbranche. Und die haben natürlich ihre eigenen Netzwerke und sind auch alles so Netzwerktypen. Und machen irgendwelche Jobs und machen aber einen Teil ihres Berufslebens OMR. Und OMR heißt dann wirklich Leute kennenlernen, ein bisschen rumhören, wer hat irgendwie ein Anliegen in Europa, wer hat vielleicht Lust hierher zu kommen, wer kennt auch wen. Und so gab es dann irgendwann die Intro zu dem Kardashian-Umfeld. Dann haben wir das mit ihr diskutiert vor 3 Jahren. Da hat es nicht geklappt. Dann haben wir es nochmal diskutiert vor 2 Jahren. Da hatte sie dann eine gewisse Ambition herzukommen, ihrer Skims-Marke, wegen dieser Unterwäschemarke, die sie da macht. Und dann haben wir aber auch natürlich mit ihr dann besprochen oder erfahren, dass sowas auch noch zusätzlich Geld kostet und Aufwand auslöst, Privatjet und was da alles zugehörte.
Den du dann dahin schicken musst, um sie zu holen.
Genau. Aber dann konnten wir uns da einigen und auch das dann bezahlen. Wir reden da über 6-stellige Summen, gar keine Frage. Aber das ist nicht die Kunst, das dann bezahlen zu können, diese Summen, sondern die Kunst ist halt, diese kredible Intro zu bekommen. Dass irgendwer ihr sagt, geh da mal in den Call mit diesen Leuten oder so eng an ihr dran ist, dass wir da, sagen wir mal, eine Idee formulieren können und die auch ernst genommen wird, geprüft wird, überhaupt vorgetragen wird. Weil diese Leute haben ja eine Nachfrage globaler Art. Also die könnte ja genauso gut in Seoul auftreten, in Rio de Janeiro auftreten, in, weiß nicht, in irgendwo Mississippi auftreten. Und alle wollen was von ihr. Sie ist ja eine globale Figur. Und diese globalen Figuren zu bekommen, das ist echt nicht einfach. Und so viele versuchen das. Und deswegen ist halt eigentlich das Schwierige, ist immer so der Zugang in das Ökosystem, der einigermaßen kredibel ist, dass sie sagt, okay, hier in Hamburg, in Germany, diese Typen, das ist wirklich relativ groß und die sind auch verlässlich und wenn die sagen, da kommt ein Flugzeug und da kommt dann irgendwie eine Zahlung und da kommt dann irgendwie eine geile Bühne mit entsprechenden Leuten davor, die dann deine Produkte vielleicht wirklich interessant finden, dann ist es auch so und ja, das ist die Aufgabe.
So müssen Sie bei Wetten, das argumentiert haben, als wir jung waren.
Ja, wahrscheinlich, ja, es ist wahrscheinlich wirklich so. Und da war es natürlich auch viel einfacher, weil da gab es halt irgendwie für ganz Deutschland ein, zwei Bühnen. Wenn du als US-Star ein neues Lied launchen wolltest, das wussten irgendwann alle, musst du Wetten, das. Das war dann wahrscheinlich für die noch nicht mal so schwer. Mhm. Wo auch sonst, das war viel besser als jede Radiorotation lokaler Art. Und das haben die Amerikaner mit Sicherheit schnell verstanden, dass da was abgeht. Und deswegen hat Thomas Gottschalk sich da, glaube ich, eine riesen Karriere hat er aufgebaut. Auf dieser Struktur, diesem Timing, das er hatte. Heute ist es einfach so nicht möglich, weil du kriegst diese Stars, bin ich mir ganz sicher, nicht mehr zu Wetten, das. Also wenn würden die auch nicht mehr so schaffen. Und ein Stück weit mit viel größeren Problemen haben wir jetzt ja das ein bisschen in Teilen, versuchen wir es zu übernehmen, zu erben, was er das hinterlassen hat. Aber es ist halt jetzt einfach viel schwerer geworden.
Ich hatte an der Universität in München einen Professor, der sehr publikumsnah gelehrt hat. Dem hat man auch gesagt, die Gottschalkisierung der Vorlesung voranzutreiben. Und wenn man so will und den einzigen Connex, den ich zwar gar nicht ziehen wollte, zu Wetten, dass jetzt aber bei dir herzieht, du hast ja sowas wie die Gottschalkisierung von Fachmessen betrieben, irgendwie. Ein Konzert verbunden mit Online-Marketing-Vorträgen. Ich kann mich erinnern, mehrere Male Deichkind, plötzlich das Bo. Das
war, ey, Udo Lindenberg, da war viel, ja.
Ja. Was hat den Impuls gegeben, dass das Ganze eben nicht nur eine Fachmesse für graue Anzugträger in, es gab ja auch die Mexco zu dem Zeitpunkt, die auch irgendwie zu groß, zu schwierig, zu schwerfällig irgendwie sich anfühlte. Was hat dir den Impuls gegeben, dass es eigentlich Spaß machen muss?
Also erstmal natürlich so die DNA, wo wir herkommen. Ich habe es ja erzählt, ich habe damals für Freunde Seminare gemacht, also die mich gefragt haben. Ich war selbstständig mit einer Firma im Online-Bereich, haben unter anderem so Banner gemacht, die ich verfolge, Retargeting, nicht sexy, sehr unternehmerisch, sehr so neue Chancen da gesucht im Marketing. Aber ich war halt so der Marketing-Guy im Freundes- oder Bekanntenkreis. Und daraus kamen dann die Seminare. Und dann haben die Seminarteilnehmer irgendwann gesagt, Mensch, hier, das Seminar war ja toll, habe ich echt viel gelernt hier von dir, danke für die 3 Tage Druckbetankung. Dann sieht man sich nochmal wieder, gibt es einen Aufbaukurs. Und das gab es ja nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die jetzt schon alle nach einem Wiedersehen fragen, dann mache ich halt dieses Wiedersehen in Form einer kleinen Konferenz. Und weil ich dann ja die Leute kannte, an die wir uns am Anfang gewendet haben, und es halt auch dann bekannte Freunde irgendwie waren, Geschäftspartner, dachte ich mir, ja gut, wenn ich die jetzt nochmal einlade, dann muss ich schon ein bisschen was bieten, dann kann es jetzt nicht so einfach nur so ein paar Plätzchen und hier 3 Vorträge und dann ab nach Hause, sondern das sollte irgendwie cool sein. Und so ist dieses Ganze, wir machen da jetzt irgendwie eine Party mit dabei, da ist Musik mit dabei, da geht es auch wirklich um ungewöhnliche Vorträge, die man woanders vielleicht nicht so zu hören bekommt, also wirklich Inhalte, in denen viel Leidenschaft drin steckt. So ist das alles entstanden. Und das hat uns dann natürlich auch über die Reise begleitet bis heute. Und am Ende ist das vielleicht da so die Wurzel der Gottschalkisierung, wie du sagst. Plus natürlich, dass man ja auch sagen muss, die Welt hat sich generell in den letzten Jahren diesbezüglich verändert. Früher war das auch, man hat sich auf Messen gesiezt und kam da irgendwie an, hatte dann irgendwie seinen geschäftlichen Blackberry und sein privates Handy dabei. Heute kommt die Menschen haben ein Handy, man duzt sich, es ist alles der Übergang zwischen privat und beruflich, ist häufig recht fließend, gerade in dieser Branche. Und dann kamen da verschiedene Sachen zusammen. Aber am Ende hast du es mit Menschen zu tun, auch im Fachkontext. Und natürlich finde ich es auch toll, wenn da mal was geboten wird, was es nicht überall gibt und nicht nur jetzt der berufliche Mehrwert auftaucht. Der muss auftauchen, der muss im Vordergrund stehen, aber wenn es dann noch ein bisschen was Privates gibt, man kann dann abends dann mit Geschäftspartnern oder Freunden oder neuen Kontakten da irgendwie noch ein Konzert hören oder Abendessen gehen in einem Rahmen, dann ist das ja eigentlich ganz hilfreich.
Du bist am größten Veranstaltungsort, den es in Hamburg gibt. Ich kann mich erinnern, dass du mir vor Jahren erzählt hast, man könnte noch zusätzlich zu den 70.000 ein Kreuzfahrtschiff im Hafen stationieren, um dann eben da 3.000 mehr Hotelbetten herzukriegen. Aber es ist eigentlich die Kapazitätsgrenze erreicht. Jetzt hast du im Frühjahr einen Vertrag bis 2034 hier unterschrieben. Das heißt, für dich bleibt bis 2034 die Fluglage 70.000. Also die Phase des Höher, Schneller, Weiter ist jetzt mal, was die Messe betrifft oder was das Festival betrifft, Verzeihung, vorbei.
Ja, ich sehe schon so diese weitere Ausbaustufe, die man noch freisetzen könnte hier in Hamburg. Wir hatten Kreuzfahrtschiff, Kongresszentrum, was wir noch nicht so voll bespielen. Das Problem ist da nur, es ist halt sprungfix. Du kannst jetzt nicht das so gleitend machen, sondern du musst halt sagen, okay, ich traue mir jetzt zu, nochmal so 10.000, 15.000 Leute mehr zu haben. Dann mache ich das Schiff, dann mache ich das Kongresszentrum auf und so. Und dann ging hier diese neue Ebene, ich nenne das immer so das Olympia-Szenario hier in Hamburg, wo dann die ganze Stadt nochmal mehr sicherlich auch dann aktiviert wird, alleine weil das Schiff im Hafen liegen würde und so. Im Moment haben wir zwei Themen. Einmal irgendwie Makro, die Wirtschaftslage ist jetzt nicht so boomend, vorsichtig formuliert, dass ich jetzt sage, okay, diesen Sprung möchte ich
kommt
jetzt gerade gerne machen.
Kreuzfahrtschiffe morgen.
Genau. Jetzt schreibe ich hier das Kreuzfahrtschiff und dann überzeugt das noch das Kongresszentrum und noch dieses und jenes. Und du kannst ja nicht sagen, das mache ich jetzt für 500 Leute, dann musste ich dann auch wirklich trauen, den ganzen Sprung zu machen. Das ist eine. Das andere ist, dass wir in den letzten Jahren auch nochmal sehr stark unser Besucherprofil verändert haben. Wir hatten damals auch vor 5, 6 Jahren nach Corona Ticketpreise zum Teil 50 Euro ein Ticket. Und dann gab es das Feedback von vielen Ausstellern, ist ja Wahnsinn, was da los ist. Aber wir müssen schon auch hier noch mehr auf diese Business-Kontakte achten. Es muss hier in den Hallen noch mehr, sagen wir mal, Leads passieren, weil wir da auch natürlich preislich nicht günstig sind. Das ist mir vollkommen klar. Wir machen da was Besonderes und das muss bezahlt werden. Aber wir wollen natürlich, dass unsere Kunden auch happy sind. Und dann haben wir die Preise verändert, haben jetzt jeder, der kommt, ist entweder von einem Kunden eingeladen oder zahlt halt den vollen Preis im Bereich von 500 Euro. Und das ist ja auch ein Prozess, das erstmal zu verändern. Von 50 Euro ein Teil der Tickets, nicht alle, bis zu jetzt alles auf 500. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen gegangen auf Kosten des Wachstums auch, oder wissen, dass Wachstum gar nicht so einfach möglich ist. Dann haben wir das dann halt da erstmal optimiert und haben jetzt aber eine unfassbar starke Zielgruppe vor Ort. Also nämlich wirklich Leute, die diese Preise bezahlen, die offensichtlich in ihren Firmen eine Relevanz haben oder selber zahlungskräftig sind, um das Geld zu bezahlen, um zu uns kommen zu können. Das merkst du jetzt in der Zufriedenheit der Aussteller, in dem Feedback, das wir bekommen für das, was wir da anbieten, wen wir da miteinander verknüpfen können. Aber das ist auch eine Reise, das so zu verändern.
Sehr viel Erfolg, sehr viel nach oben. Wir müssen über Fehler reden. Ja. Dein berühmtester Fehler, der eigentlich gar nicht dein Fehler war, ist diese Geschichte, als plötzlich die Cashless-Bändchen, also diese eine Zahlungsart, die ohne Bargeld passieren sollte, Eröffnungstag des Festivals und plötzlich haben die Dinger nicht funktioniert.
Genau. Das war natürlich schon am Ende meine Verantwortung, also unser Team. Also ich habe es jetzt nicht selber
gedreht.
Aber
du hast eine Durchsage gemacht.
Genau, ich habe dann
und nicht nur Freibier versprochen, sondern auch Essen. Alles war gratis. Eintritt.
Genau. Das war dann so, wir haben vor ein paar Jahren angefangen, als alles so cashless über so ein Check-in-Bändchen zu lösen, sowohl den Eintritt als auch die Registrierung an den Ständen oder so, als auch natürlich der Kauf von Sachen da, Konsum. Und als es dann nicht ging, da war dann die Frage, okay, wir stoppen jetzt hier alles oder man muss jetzt einfach einen mutigen Sprung machen und sagen, es ist unser Produkt, es sind nur 2 Tage im Jahr oder ein bisschen drumherum, aber eigentlich nur 2 Tage, wenige Stunden. Die müssen wirklich toll sein und produktiv sein. Und naja, dann haben wir das innerhalb von ein paar Minuten kurz überschlagen, was da jetzt passiert und dann habe ich da so die Hallenmikrofone zusammengeschlossen und dann gesagt, okay, wir kriegen es jetzt gerade nicht hin, deswegen ist jetzt hier alles umsonst und ihr könnt jetzt einfach, also wer jetzt hier steht und wir stellen mal, der hat auch einen Grund hier zu stehen, hat also so ein Ticket, deswegen kommt jetzt rein und dann ist das passiert, was man auch erwarten konnte, die Leute haben mehr konsumiert, als wir dachten, dann war ja umsonst. Es waren jetzt nicht so viel mehr Leute da, weil die Anreise war ja schon erfolgt.
Aber das klingt jetzt einige Jahre später so lässig.
Klar, das war.
Aber das hat eine halbe Million gekostet.
Es hat mehr als eine halbe Million gekostet, irgendwie das zu machen. Und wir waren dann auch natürlich da, wussten es ja gar nicht so genau. Ich wusste in dem Moment, als ich Durchsage mache, okay, das wird jetzt ein paar hunderttausend Euro kosten, möglicherweise. Und Leute sagten schon, ey, so viel Essen ist gar nicht da. Wenn es jetzt hier schief geht, dann haben wir jetzt in ein paar Stunden gar nichts mehr zu essen vor Ort. Dann hat dann so gerade eben gepasst, dass wir dann nachts noch da nach Bremerhaven fahren konnten, weiß ich noch genau. Leute hingefahren, da zum Großmarkt neues Essen besorgen. Und dann haben wir für den zweiten Tag das dann besser hinbekommen. Aber das war im Nachhinein, wie es so oft ist, auch eine einmalige Chance, so ein bisschen zu zeigen, wer wir sind. Nämlich jemand, der das jetzt hier, klar, ein Geschäft betreibt, aber auch eins, mit dem alle gewinnen sollen. Wo alle irgendwie ernst genommen werden, wo ich sage, okay, wir sind da für euch und wir wissen, was wir hier versprochen haben. Und wenn wir das nicht halten können, dann sorgen wir dafür, dass wir es irgendwie halten können. Nämlich eine positive, wertvolle Zeit. Und auf einmal stand die Technik im Weg. Und dann war mir so intuitiv klar, ich muss das jetzt irgendwie hier dann irgendwie gratis schalten, das ist die einzige Lösung. Und es hat uns im Nachhinein auch wahnsinnig viel gebracht, weil genau jetzt fast 10 Jahre, oder 6, 7 Jahre später sprechen wir drüber. Und es haben sich natürlich viele im Kopf behalten und es war einfach die Chance, in so einem Moment ein Zeichen zu setzen, was halt bis heute bei vielen da ist. Und übrigens, ganz interessant, weil ich das selber so erlebt habe, frage ich mich, wann kommt der erste amerikanische CEO zum Beispiel auf die Idee und setzt ein Zeichen gegen Themen, die ihm in den USA nicht passen, die da ja auch kontrovers diskutiert werden. Denn wenn da jetzt einer rauskommt, den man vielleicht vorher nicht so kennt und sagt, ich bin jetzt hier der Chef von Nike oder irgendwie sowas und geh mal laut gegen Trump vor und äußert eine andere Meinung, wie das ja früher auch normal war. Ich glaube, das wird langfristig schon, ist die Chance groß, dass es belohnt wird. Denn es gibt ja nicht nur Republikaner, es gibt ja auch sehr viele Demokraten. Es gibt gerade Leute, die sind sehr stark auf demokratische Zielgruppen eigentlich als Käufer oder Nutzer angewiesen, weniger auf republikanische Zielgruppen vielleicht. Es würde irgendwann einen Business-Sinn machen, dass jemand auch da sagt, okay, es ist jetzt zwar gerade ungünstig im Moment, aber langfristig zeigt man, wer man ist, so ein bisschen. Und das war jetzt bei mir in einem ganz anderen Kontext natürlich so, ich habe das nicht kalkuliert, aber ich habe wirklich erlebt, was für eine Kraft das hat.
Mhm. Fehlerkultur. Im Startup, im Digitalbereich generell wird sie groß geschrieben. Das war eine Situation, die ja schlussendlich in deine Marke mit einbezahlt hat. Gibt es Fehler, gibt es Niederlagen, die unsichtbarer waren, wo du dir denkst, das würde ich in der Retrospektive anders machen?
Ja, natürlich Enttäuschungen und so gibt es natürlich schon eine Menge. Ne? Ich meine, ich stand immer auch wieder kurz davor, auch nochmal Gäste zu präsentieren, wo du, über die wir heute auch reden. Ne? Dann haben die dann abgesagt, es hat doch nicht geklappt irgendwie.
Mhm.
Ich hatte eine Situation in der Corona-Zeit, wo ja das Festival ausgefallen ist. Das war natürlich schon der erste Niederschlag. Mitten im März war das und das Festival hätte im Mai sein sollen, dann sagen zu müssen, es wird nicht stattfinden können. Das hat uns auch Geld gekostet und wir wussten auch nicht, wie viel. Und es war aber jetzt nicht so mal eben schnell zu heben mit, man fährt mal abends nach Bremerhaven und holt Essen und so und hatten da ein paar hunderttausend Euro Verlust, aber es ist nur Essen. Es war einfach das Geschäft war weg und man dachte damals vielleicht noch, naja, kommt es im Herbst vielleicht wieder, können wir was im Herbst machen oder müssen wir jetzt ein Jahr aussetzen. Dass dann am Ende fast 3 Jahre wurden, wusste man damals ja noch gar nicht. Und vor allen Dingen, dass während der Zeit eine unserer Reaktionen auf Corona war dann auch das Podcast-Business hochzufahren und sagen, wir machen.
Und da möchte ich noch die Zahlen jetzt irgendwie vor dem geistigen Auge erwecken. Wenn man einen Event pro Jahr hat, dann ist der Leistungszeitraum wirtschaftlich gesprochen an jenen 2-3 Tagen, an denen das Ding stattfindet. Mhm. Wenn der Umsatz so verbucht wird, dann ist alle Monate 0 Umsatz und an 3 Tagen ist der Balken ganz, ganz oben.
Ja.
Ein Problem, das du seit Jahren sozusagen kennst und aktiv tacklest bzw. angehst, indem dass ja dieses Plattform-Business entstanden ist. Eine Vermittlung, eine Bewertung, das ist ja auch in der Corona-Zeit entstanden, eine Bewertung von Portalen, von Software, passiert das ganze Jahr über, nicht an 3 Tagen.
Mhm.
Und auch der Podcast-Bereich ist einer, der aber schon weit vor Corona, ihr feiert dieser Tage das 10-jährige Jubiläum. Wie bist du so früh, so addicted, so in diese Podcast-Welt reingefallen?
Also ich meine, erstmal habe ich natürlich irgendwie schon immer aus den Seminaren kommen, dann das Event gebaut, dazwischen gab es noch eine Jobbörse, also diese Idee unter einer Marke, eine am Ende Interessensgruppe oder ein Thema abzubilden und immer weiter zu expandieren, das hatte ich schon relativ früh so spannend gefunden. Und Podcast konkret kam dann dazu, also 2015, ich weiß es deswegen, weil ich 2014 mit meiner Frau gemeinsam Zwillinge bekommen habe und dann manchmal morgens früh die gefahren habe im Kinderwagen, damit meine Frau mal ein bisschen in Ruhe schlafen konnte. Und dabei habe ich dann amerikanische Sportpodcasts gehört. Bin großer US-Sportfan und dieses Sportpodcast-Hören hat mich dann wirklich immer so begeistert. Dann bin ich teilweise da 2 Stunden Kinderwagen gefahren und meine Frau war schon in Sorge, wenn ich dann wieder kam, wo ich so lange war. Und es hat mir aber einfach Spaß gemacht. Und aus diesem selber Erleben, Podcast-Hören heraus, habe ich dann auch meinen eigenen gemacht und gesehen, wie das mit ein paar hundert, am Anfang ein paar tausend Hörern gut funktionieren kann. Dann haben wir gemerkt, okay, guck mal, kann man da eine Werbung reinsprechen, dann gibt es da ein bisschen Geld dafür und die Branche spricht drüber und dann haben wir andere Formate gestartet, weil ich dachte, naja, am Ende wird das mit dem Podcast genauso sein wie mit Zeitschriften. Du kannst in den Bahnhofsbuchhandel gehen und gucken, zu welchen Themen es Zeitschriften gibt, zu denen wird es auch Podcasts geben. Dann haben wir versucht, davon möglichst viele auch bei uns abzubilden und waren dann da drauf. Das Problem war dann nur während der Corona-Zeit, als wir dann das gerade auch ein bisschen größer bekommen hatten, dachten, Gott sei Dank, jetzt ist das Event zwar weg, aber jetzt tragen uns die Podcasts, kam dann halt dieser mental große, vielleicht gar nicht so sichtbare Niederschlag, dass dann so ein Thema aufkam wie Clubhouse. Vielleicht erinnerst du dich noch, Clubhouse Live Audio und alle sagten, wow, das ist jetzt irgendwie hier super spannend und alle waren bis hin zu Thomas Gottschalk persönlich, waren dann auf Live Audio und auf Clubhouse und dann saß ich jemand zu Hause und dachte, okay, jetzt ist irgendwie hier das Event weg und dann klingelte mich ein Freund am Telefon und sagte, ey, ist schon krass hier mit diesem Clubhouse. Es wird jetzt ja Podcast ablösen. Also mit Podcast, so viel wird das ja nicht mehr gehen. Es wird jetzt alles Clubhouse sein. Und dann dachte ich, ja, könnte recht haben. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Es ist ja eine These, die ist jetzt, wenn man das so sieht, ist sie nicht ganz überraschend. Und dann saß ich da und da habe ich zu meiner Frau gesagt, naja, es kann jetzt sein, dass ich innerhalb von weiß nicht, ein paar Monaten, ohne irgendwas zu tun, sowohl das Event-Business als auch das Podcast-Business weg ist. Und zwar nicht irgendwie mal bröckelt ein bisschen, sondern das eine ist auf Null. Und das andere ist vielleicht morgen auch auf Null, weil Clubhouse so dynamisch gewachsen ist. Und da war ich schon, da ist dann ein bisschen schon fertig und denkst dir so, fuck. Und realisierst vielleicht auch, es gibt halt kein Grundrecht auf wirtschaftlichen Erfolg. Es ist auch nicht so, dass es irgendwie jetzt Leute gibt, die alles genau schlau regeln können und alles voraussehen können. Das sind Sachen, das sind Effekte, die niemanden kommen sehen. Und es ist umso dankbar, ist man, wenn dann wieder Sachen funktionieren und ja.
Aber Podcast war damals nicht vorbei. Podcast ist jetzt nach wie vor, also so wie es sich bei uns anfühlt, absolutes Wachstum. enormer Zuspruch, neue Hörerinnen und Hörer. Wir kriegen unglaublich viel Feedback. Es werden unsere Gäste auch im CEO-Podcast angesprochen. Kürzlich sagte mir einer, ich habe noch nie so viele Reaktionen bekommen. Du hast ja wirklich alle CEOs in und um Deutschland vor dem Mikrofon gehabt, triffst sehr, sehr viele. Was man nicht so hört, welches waren denn die erfolgreichsten Gäste sozusagen?
Also reichweitenmäßig, glaube ich, der größte Podcast, den wir je gemacht haben, mit Robert Geis. Also auch ein bisschen, kann man sagen, warum jetzt Robert Geis? Der ist natürlich sehr erfolgreicher Unternehmer, ist auch irgendwie ein Marketingphänomen, der ist auch Medienmacher, er ist aber auch prominent und interessant und hatte vorher noch keine Podcasts gemacht, also bevor ich dann vor ein paar Jahren bei ihm war. Und das hat einfach richtig eingeschlagen. Aber es ist Uli Hoeneß, die großen Namen funktionieren halt auch im Podcast, aber es gibt halt auch, und das ist immer das Schönste eigentlich, so überraschende Personen, die dann einfach wahnsinnig gut funktionieren. Wir hatten vor ein paar Tagen einen deutschen Typen, der Angler ist, einer der erfolgreichsten Angler scheinbar in Europa und ist nicht nur Angler, sondern verkauft auch Köder und das im Millionenbereich, also Millionen von Ködern, also in seiner Community. Das war ein Podcast aus dem Nichts, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also den Namen des Herrn hätten wahrscheinlich das den Schöne, niemand groß gekannt, aber in der Angelwelt ist es riesig und viele fanden dann das faszinierend, was da alles so geht und wumms, haben den Podcast jetzt innerhalb von ein paar Wochen, weiß ich nicht, 300, 400.000 Leute gehört.
Früher hätte man gesagt, kenne ich, Angel Investor, aber das sind jetzt Angel-Influencer.
Für die Angler. Also für die, und der hat mir dann auch erklärt, was es da für Unterschiede gibt beim Angeln zwischen Raubfischen und anderen Fischen, die man auch noch angeln kann. Und Friedfischen heißt es, glaube ich. Aber durch die Bank, wenn man da die Jahre runterscrollt, da waren immer wieder auch krasse Folgen dabei. Philipp Plein. Ich war damals auch bei unserem Altkanzler Herrn Schröder mal. Ich war bei meinem Herrn Wirth.
Ja, unser Altkanzler war auch bei dir.
Stimmt, genau. Sebastian Kurz. Auch eine Folge, die extrem gut gehört wurde. Wurde ich auch durchaus für kritisiert an einigen Stellen. Am Ende, die Zahlen zeigen großes Interesse an dem, was er da macht mittlerweile mit seiner Firma und so. Also es ist schon podcastmäßig, ist wirklich, das ist am Ende, es wird immer mehr zum Leitmedium.
Und vor allem, für dich ist es ja nicht nur dein Podcast, sondern ich habe deine ganze Podcast-Produktion. 100 Podcasts, die ihr A, vermarktet teilweise, B, produziert für Unternehmen. Also ich habe vorher gerade nochmal euer Portfolio durchgezählt. Da sind natürlich solche dabei, die für Unternehmen gemacht wurden, im Auftrag gemacht wurden. Und aber auch große, die ihr vermarktet von, ich weiß nicht, Lanz und Precht bis eben Sportpodcasts etc. pp.
Ja, genau. Also wir haben das ein bisschen auch reduzieren müssen. Es gab ja dann in der Corona-Zeit, nachdem dann klar war, Clubhouse tötet die Podcasts nicht, gab es dann ganz im Gegenteil einen riesen Podcast-Boom. Der wurde immer größer. Virologen hatten Podcasts, alle wollten über die Pandemie Bescheid wissen. Deswegen haben dann die Virologen nochmal neue Menschen in die Podcast-Welt reingezogen. Und es wurde immer mehr. Und wir waren natürlich auch auf der Welle mit drauf. Und haben jetzt vor anderthalb, zwei Jahren aber festgestellt, nicht alle Podcasts, die wir mal angefangen haben, haben auch dann diesen langfristigen Erfolg oder auch Vermarktbarkeit, Hörer, Stickiness. Und dann haben wir unser Portfolio ein bisschen reduziert. Aber ja, was du sagst, wir haben jetzt sicherlich immer noch zahlreiche, die wir produzieren jeden Tag oder jede Woche.
Unser Unternehmen insgesamt, das skalierte ja zum Festival massiv hoch, aber sind an die 400 Leute, die...
400 so ganzjährig und dann während des Festivals, da bist du natürlich dann mit allen Leuten, die drumherum arbeiten, bei ein paar Tausend. Ja.
Nochmal bei Podcast, was hörst du momentan? Was wäre die Hitliste von dir?
Ich bin bis heute tatsächlich bei den US-Sport-Podcasts. Das ist für mich so... Yoga oder Wellness, wenn man dann ins Auto steigt oder mal abends beim Zähneputzen Sachen hört, die jetzt nichts mit meiner Welt zu tun haben. Das Schöne für mich an US-Sport-Podcast ist halt, da wird dann geredet über irgendwelche Wurfquoten von Leuten, die bei den, weiß ich nicht, Houston Rockets spielen. Das ist mir eigentlich für mein Leben vollkommen scheißegal, aber es ist halt so schön weit weg und so angenehm gehen dann die Gedanken in eine ganz andere Welt und ich werde dann da irgendwie, beschäftige mich dann halt damit. Das ist auch eine Podcast-Qualität. Man kann natürlich morgens den Podcast auf dem Weg zur Arbeit vielleicht, irgendwie die Nachrichten-Cocktail und dann gibt es irgendwie den beim Joggen, vielleicht hast du dann auch Lust, irgendwie das Wirtschaftsgespräch oder das inspirierende Unternehmergespräch, was wir so produzieren oder mal ein bisschen so Weltlage mit Lanz und Precht und so. Aber es gibt halt auch, dann finde ich, so dieses Podcast-Nutzen, wo man sagt, okay, beam me up, also hol mich aus der ganzen Alterswelt raus und hol mich jetzt irgendwie zu den Houston Rockets und dem, weiß ich nicht, Shooting Guard und lass mich darüber reden, warum der jetzt gerade getradet werden muss oder nicht. Es ist einfach wirklich egal für mich und es ist auch für die Welt am Ende egal, aber es gibt so viele Nerds, die da schön und ausführlich drüber reden und da Analysen fahren und dann kann ich mich da ganz gut verlieren.
Welche Pflichtzutaten hat ein guter Podcast?
Ich glaube, es ist schon mittlerweile entscheidend, eine Community aufzubauen. Mhm. Es gibt ein paar Formate, Nachrichtenpodcasts vielleicht nicht so. Es gibt so ein paar, so, glaube ich, ritualisierte Podcasts, die auch ohne Community funktionieren. Aber ich denke, du siehst es ja auch in Deutschland, der größte gemischtes Hack. Dann haben die Hackies und so geht es durch die Bank durch. Die Menschen nennen sich so wie die Podcasts, die sie hören. Und dadurch, dass auf Podcast-Plattformen auch kein Marketing möglich ist. Du kriegst deinen Podcast einfach gar nicht groß auf Podcast-Plattformen. Das ist ja reine Infrastruktur. Du kannst das ja hochladen, aber das findet ja keiner automatisch. Das heißt, du musst irgendwie auf anderen Plattformen, in anderen Bereichen präsent sein, um einen Podcast zur Reichweite zu führen. Und das ist dann immer so die Frage, wo lebt die Community, wie baue ich eine Community auf an Leuten? Das ist jetzt nicht so eng und alle müssen sich jetzt Hackies nennen oder irgendwie einen gemeinsamen Namen teilen, aber schon Leute, die auf ein Thema Bock haben, wiederkehrend Bock haben und auch im Austausch stehen, die man irgendwo erreichen kann, abseits des Podcasts.
Wir haben in unserem CEO-Podcast jeweils 12 Schnellfeuerfragen irgendwo mittendrin, bei uns jetzt eher so in Richtung Ende. Bevor wir noch zu ein paar persönlichen Anfängen kommen, da möchte ich schon nochmal zurückkehren. Mhm. Es sollen ja auch zeigen, was du für ein CEO bist, hier bei dir, in deiner Firma und was du glaubst. Die erste wäre mit der Bitte um kurze Antwort, 4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
6.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Aktuell vor.
Führst du deinen Terminkalender selbst?
Nein.
Auf welche Eigenschaften achtest du bei Bewerberinnen oder Bewerbern besonders?
Die Leidenschaft für unsere Themen.
Gibt es eine gute Art, jemanden zu kündigen?
Auf jeden Fall.
Was ist dein wichtigster Soft Skill, wie das so schön heißt?
Ich glaube, ich kann ein First Contact Winner sein. Also auf den ersten Kontakt über eine positive Art, eine offene Art, eine strahlende Art, einen guten Vibe herstellen ohne viel Anlauf.
Welches Networking-Event ist das Wichtigste?
Für mich persönlich ist es natürlich unser OMR-Festival. Ich hoffe für viele andere auch.
Office, Homeoffice oder Hybrid?
Also wir machen es Hybrid. Ich persönlich hänge noch sehr an dem Office-Gedanken.
Welche Eigenschaft hat dich an die Spitze gebracht?
Also ich glaube, die Wahl ist bei ganz vielen Glück. Bei mir am Ende sicherlich auch in ganz großen Teilen auch. Eigenschaft, dann ist jetzt Glück keine Eigenschaft. Leider, insofern muss ich die Frage anders beantworten. Ich glaube auch, Sachen dann selber erfahren zu wollen und nicht drüber nachzudenken und selber zu wissen, wie ist denn das jetzt, einen Podcast zu hosten und nicht mir das vorzustellen, sondern es wirklich erleben zu wollen und Sachen wirklich erleben zu wollen. Wie ist denn das jetzt? Kann man nicht doch Tom Brady hierher bekommen? Oder kann man nicht doch mal so eine Messehalle mieten, das da zu probieren? Also so, dass einfach Sachen nicht theoretisch abschließend zu verabschieden, sondern erst, wenn es wirklich ja oder nein über ein Erlebnis passiert ist, dann kann ich richtig aufgeben.
Wenn gewisse Sportstars aus den USA kommen würden, würde deren Freundin mitkommen?
Mal so, ja. Hat es schon gegeben, ja.
Aber Chancen auf Taylor Swift?
Waren wir auch schon mal dran, aber ist, glaube ich, im Moment schwer. Aber ich würde da sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nochmal erleben können hier, ist nicht 0, ist auch nicht 10, ist eher über 10%, würde ich schon sagen.
Gibt es sowas wie Work-Life-Balance?
Es ist eine interessante Frage, weil es hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch verschoben. Gerade wenn man jetzt, also für mich persönlich sowieso als in der Gründungsrolle mit der Firmengröße, aber WhatsApp macht es ja für uns alle möglich, ständig irgendwie was zu machen, zu kommunizieren. Ich fresse auch aktiv in das Privatleben meiner Mitarbeiter mal rein mit WhatsApp und Samstag und Sonntag und dafür bin ich aber auch mal dann irgendwie ein paar Tage nicht da und so und da kommt da gar nichts. Also wenn man sein Leben, zum Beispiel in meinem Fall sein Berufsleben auch sehr stark über WhatsApp steuert, dann ist das schon eher Work-Life-Balance. Das ist dann keine Zeitfrage mehr, also von Uhrzeiten, sondern eher eine Frage von Mental Load. Also
wie steuerst du dein Berufsleben? Das würde mich, also das heißt, deine Haupt-Direct-Reports, deine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die für bestimmte Bereiche verantwortlich sind, kriegen am Morgen mal, guten Morgen, Sprachnachricht von dir.
Ja, also ich würde schon sagen, dass WhatsApp mein wichtigstes System ist, also Kommunikationssystem. Und blöderweise, privat halt auch, ne? Wenn man da jetzt irgendwie sich mit einem Freund zum Laufen verabredet oder mit meiner Frau irgendwas texte, dann aber halt beruflich auch in demselben Account. Das führt manchmal dazu, dass ich im Urlaub irgendwie mal kurz ausmachen möchte, wo wir uns irgendwie am Strand treffen und so und dann sofort sehe, da sind 3 andere Nachrichten. Das ist noch nicht, habe ich nicht perfekt im Griff leider aktuell. Aber ja, WhatsApp ist das Thema und deswegen ist die Balance natürlich nicht mehr so, jetzt fahre ich nach Hause und dann bin ich aus der Arbeit raus und dann kann ich, sondern du hast ja das Handy dabei und dann am Ende geht es halt immer weiter. Und für mich ist dann die Balance eher so, wenn ich jetzt weiß, ich kann jetzt so den Mental Load runterfahren. Zum Beispiel, indem ich jetzt gucke ich eine Doku, dann bin ich halt 90 Minuten in der Doku drin. Dann ist das halt auf jeden Fall mal keine Arbeit. Oder bei Doku gucken vielleicht noch ein bisschen, weil ich werde auch jetzt die Dokus produzieren, aber anderes Thema. Oder wenn ich jetzt weiß, ich gehe jetzt zum Sport und lasse mein Handy in der Kabine, mache ich nicht so oft, weil ich Musik hören möchte. Aber weißt du, dann das ist eher so, das ist wirklich, die Balance findet eher im Kopf statt, als irgendwie räumlich oder irgendwie, dass man sagt, jetzt ich habe jetzt die Menschen nicht mehr um mich herum von der Arbeit. Man kann ja jetzt wirklich so easy überall arbeiten und ich kann ständig mit WhatsApp, ist immer was los und ich könnte es Tag und Nacht.
Das wäre doch ein super Argument für hybrides Arbeiten oder für überall Arbeiten. Und dieser Drang, den du vorher gesagt hast, dieser Zug auch zu Präsenz vor Ort sein, du bist nicht Team Homeoffice. War Homeoffice ein Irrweg?
Es war ja damals auch der einzige Weg, ne, muss man ja sagen. Also es war ja der Corona-Zeit.
Aber jetzt?
Alternativlos. Jetzt, also ich glaube, es hängt auch sehr stark von der Firma zusammen. Und ich finde das immer so schwierig, da jetzt auch so pauschal zu sagen, es gilt jetzt für alle. Das ist ja so diese Twitter-Meinung für alles und jetzt bin ich irgendwie Experte für Homeoffice. Bin ich nicht. Ich kann das nur für unsere Firma sagen und ich bin ja auch nicht unzufrieden. Wir haben jetzt so eine hybride Situation, die läuft ja gerade auch schon seit Jahren. Aber wenn du mich jetzt fragst, würde ich mir mehr Präsenzoffice wünschen, dann ist das so, weil ich merke, was es auch jetzt hier mit den Leuten macht, wie man die Kultur besser vermitteln kann, was so auf den Fluren passiert. Das sich zu erleben, hier auszutauschen, da passieren Sachen, die können im Homeoffice nicht passieren. Wir sind ja schon nicht schlecht, aber wir könnten da noch besser sein. Ich erwarte nicht, dass wir jetzt alle Vollzeit 5 Tage die Woche wieder im Büro sind. Das wird schwierig, das ist auch für unsere Themen nicht nötig. Aber wenn wir jetzt vielleicht bei 65% sind, ich glaube, wir könnten noch bis 70-80% können wir noch gehen.
Vieles, was dich geprägt hat, vieles, was dich ausmacht, glaube ich, muss zu tun haben mit jenem Ort, an dem ihr auch das 10-Jährige für den Podcast feiert. Das ist hier in Hamburg der Baumwall oder am Baumwall. Ja. Berühmter Sitz, früherer Verlagssitz von Gruner und Jahr. Ja. Jener Firma, in der du ja nach deinem Ausritt nach Amerika und dem Studium Vorstandsassistent geworden bist. Eine wilde Zeit. Thomas Mittelhoff war zuvor dort CEO, der war schon weg.
Bei Bertelsmann,
ja. Ja, bei Bertelsmann. Aber es war eine Zeit des, was kostet die Welt?
Absolut. Es gab für meinen damaligen Chef, den Chef von Gunnar und Jahr, der damals auch Bertelsmann-Vorstand auch noch war in Personalunion, gab es eine Flugbereitschaft, da gab es da Kaffeedamen, da gab es auch irgendwie 2 Assistenten, einer davon war ich dann und 3 Sekretärinnen. Das war damals so. Wenn man, ich glaube, länger als 9 oder 10 arbeitete, konnte man sich an der Rezeption eine Taxikarte nehmen und dann, egal wohin, im Taxi nach Hause fahren. Und die Firma zahlte. Und das war, wir reden von damals am Baumwall alleine 4.000-5.000 Leuten. Und dann haben natürlich ein paar, da sind da wahrscheinlich alleine die täglichen Taxirechnungen, die dadurch entstanden sind, müssen die Tausende gehen. Aber so war das halt. Es war ein Medienparadies. Es war ja einfach so, die Kommunikation fand halt statt. Damals noch nicht im Umbruch stand, der ging schon los, aber es war eigentlich noch die Welt, Fernsehen, ein paar Zeitungen und Zeitschriften. Und die Margen waren riesig. Ich weiß noch, da hatte der Stern, ich glaube damals mal so 400 Millionen Umsatz gemacht und hatte fast 50% Marge. Mühelos.
Lizenz zum Gelddrucken.
Genau, und so war halt Verlage. Es waren ja auch damals, wenn du dir die reichen Listen angucktest, vor 20, 30 Jahren, in fast allen Ländern waren das halt Verlags- und Medienleute, ne, die dann auch Regionalzeitungen hatten. Die hatten da teilweise Monopole und hatten die Druckereien und so war es bei Gruner irgendwie auch. Das war halt einfach wahnsinnig attraktiv und die Firma war da auch dann großzügig. Und
heute hast du ein Medienunternehmen. Was hast du damals gelernt?
Ja, also ich habe damals wirklich meinem damaligen Chef viel zu verdanken. Der hat mich von Anfang an seine Inbox mit reingucken lassen, also seine ganze Art zu kommunizieren. Dann waren die damals großen Namen der Medienwelt, ältere Hörer, Stefan Aust, der damalige Spiegelchef und viele, viele andere, wie Thomas Middelhoff und wer da alles schon irgendwo von Rang und Namen war, lief da durch die Inbox durch und ich konnte mir das angucken, wie das so lief. Und habe am Ende einfach aus der ersten Hand beobachten können, die man in eine Firma führt, wie so Konzerne auch ticken. Da kamen natürlich auch Mails, wo es um Eitelkeiten mehr ging, als um Politik oder um Geld oder natürlich um inhaltliche Themen, um alles. Und ich konnte einfach überall drauf gucken und musste dann Protokolle schreiben und eine PowerPoint-Präsentation bauen. Aber ich hatte diesen großen Vorteil, mitlesen zu können.
Und Verlage haben ja auch im Startup-Bereich stark investiert zu
der
Zeit.
Genau, das kommt noch dazu. Das müssen wir sich auch noch vorstellen, dass damals alle Gründer eigentlich, die was im Digitalbereich machten, irgendwann einen Verlag verkaufen wollten. Das war also der große Traum, verkaufen dann an Holzbrink oder an Springer oder an Gruner.
Hast du dann auch gemacht?
Ja, erst habe ich da aber dann dabei gesessen, als andere kamen und uns damals StudiVZ verkaufen wollten. Und da saß ich halt mit dem Raum als Assi und mein Chef hat das dann nachher nicht gemacht oder auch gesagt, wir können das eigentlich gar nicht leisten, weil die riefen da Preise auf, damals StudiVZ 60 Millionen oder so, sollte das kosten. Naja, und dann hat es nachher nach Holzbrink gekauft. Aber die Jungs, die da kamen und das verkaufen wollten, die waren mein Alter, wie ich damals, und hatten aber keine Krawatte wie ich damals, sondern waren da so ganz easy, ja, können wir jetzt hier. Und ich dachte, was? Die Jungs jetzt hier gehen jetzt hier gleich raus mit Millionen. Und das hat mich natürlich inspiriert. Und dann habe ich dann nach 2, 3 Jahren im Verlag gesagt, okay, ich versuche jetzt auch was Eigenes und in dieser damals halt aufkeimenden Digitalwelt dann angefangen mit, wie wir anfangs besprachen.
Genau, aber das war die Werbetechnologie. Ja. Zuvor, wir arbeiten uns heute rückwärts hin, war Lokaljournalismus, Sport. Also dein Herz für Journalismus war schon auch irgendwie immer da.
Absolut, absolut.
Und jetzt bist du mitten in Inhalten jedenfalls, machst die Einteilung zwischen Entertainment und Inhalten ist auf den Konferenzen nicht immer, die ist fließend sicherlich, es muss auch Spaß machen. Aber du bist im Inhaltsbereich angekommen, auch Podcasts etc. Wie siehst du heute den Medienbereich und damit meine ich vor allem den Journalismus? Weil viele jammern, manche arbeiten rückwärts. Die Frage ist halt, verschlafen die Verlage eh alles oder siehst du mit deinem unzerstörbaren Optimismus auch Innovation und Hoffnung?
Ja, es gibt natürlich schon spannende Entwicklungen. Also ich glaube, ich hätte das Gespräch auch in diesem Podcast mit Matthias Döpfner, dass natürlich jetzt sehr viel mehr auch zu Einzelpersonen rüberläuft, dass vielleicht Medien in Teilen mehr so sind wie früher die Musiklabels. Man hat eine ganze Reihe von Journalisten oder Künstlern am Ende, die man da managen muss. Ronzheimer in Deutschland, eine riesige Nummer, aber Springer zugehörig. Und solche Beispiele gibt es jetzt immer mehr, wo früher Medienmarken waren, treten jetzt vielleicht eher Personenmarken auf. Am Ende bin ich auch wie selber ein Teil Profiteur dessen mit dem OMR-Podcast, mit meinen Reichweiten. Da tut sich was. Ich glaube, wir haben jetzt auch keinen, es mangelt uns gerade nicht an Informationen über Dinge. Also es ist, wenn ich mir angucke, wie man sich halt früher informieren konnte über was immer man wollte. Und heute ist es natürlich schon auch, ob das alles jetzt journalistisch perfekt ist, aber es gibt schon wahnsinnig viel Möglichkeit, auch auf eine solide Art, sich über Sachen zu informieren, Sachen reinzugehen. Also bin ich da jetzt nicht so grundnegativ. Aber natürlich, das Geschäftsmodell von Verlagen, wie wir es ja vor ein paar Minuten besprochen haben, in der guten alten Zeit, das ist so, glaube ich, nicht haltbar. Da sind die Monopole weggebrochen. Da sind die Marktpositionen ganz andere. Da ist jetzt mittlerweile Werbevermarktung ein Segment, in dem jetzt nicht mehr nur 8 oder 9 Leute Werbeinventar anbieten. Damals waren das ein paar Großverlage und TV-Sender. Heute bietet ja auch irgendwie Uber und PayPal und natürlich Google, natürlich Netflix. Es bieten so viele Werbeinventar an. Das Angebot ist da komplett explodiert und die Nachfrage konnte natürlich nicht so nachziehen. Das hat sich schon sehr geändert. Also, aber ich glaube, es wird Leute geben, die sind in der heutigen Zeit sehr, sehr glücklich und sehr, sehr erfolgreich. Die gibt es auch, weiß ich auch. Und es gibt welche, die darunter leiden. Die Frage ist, was heißt das gesamtgesellschaftlich? Ja? Und da, glaube ich, ist die Messe noch nicht so ganz gelesen. Ich glaube schon, dass viele Sachen schwieriger geworden sind. Aber auch da gibt es Sachen, die sie jetzt Informationsmöglichkeiten und so besser werden. Also es ist so dynamisch, dass eigentlich könnte man das Gespräch darüber fast jedes halbe Jahr neu führen, weil es dann wieder neue Entwicklungen gibt und dann sieht man neue. Ich war vor kurzem ganz begeistert, mal zu sehen, was für eine Kraft so eine Mediathek hat vom ZDF oder von der ARD, wo man ja auch dachte, okay, wie machen sie die Öffentlich-Rechtlichen? Ich finde, sie machen sich gerade in diesen Bereichen wahnsinnig gut in Deutschland. Also das ist, wir haben vor kurzem für das ZDF einen Film produziert über den HSV. Man sehe ich da die Zahlen, höre die Zahlen, sehe die Resonanz, die so eine ZDF-Mediathek herstellen kann. Das ist neu. Das ist auch in der Zeit von Netflix und von Amazon Prime ist das wirklich stark, auch als Produkt. Finde ich es nicht schlecht.
Also TV-Produktion sozusagen oder Filmproduktion, Doku-Produktion ist auch ein Bereich, der für dich wichtiger wird.
Wo wir uns ein bisschen betätigen, ist es eher Manufaktur und nicht jetzt eine große Säule, aber wir sind da unterwegs. Und deswegen komme ich da gerade drauf, um zu sagen, was auch mal, wo jetzt so klassische Medien auch wirklich dann, ja, wirklich gut sind. Ja? Aber hey, wir haben ja über Gunnar Jahr gesprochen. Ich meine, viele von den Produkten, die ich damals da irgendwie mit, war ja nicht verantwortlich, aber wo ich da mit dabei war, so, die gibt es einfach gar nicht mehr. Ist einfach weg. Es ist einfach nicht mehr da. Das Geschäft ist weg. Und so irgendwo dazwischen changiert es gerade so.
Was allerdings bei dir natürlich aus jedem zweiten Satz, du hast mittendrin gesagt, Glas halb voll, geht in beide Richtungen. Und dann trotzdem dieser Mut, dieses Probieren, dieses Komm, da trauen wir uns jetzt drüber. Woher nimmst du die Zuversicht? Woher nimmst du den Mut?
Mittlerweile natürlich auch ein bisschen aus der Erfahrung, dass es häufiger mal geklappt hat. Dann auch ja, aus so einfachen Ansichten wie, also am Anfang, wenn du eh nichts hast, hast du auch nichts zu verlieren. So, das, oder so war es wahrscheinlich. Aber ich habe das gar nicht jetzt bewusst mir dann so aufsagen müssen, sondern ich habe einfach gedacht, okay, ist das hier ein Hobby? Ja? Wenn das jetzt hier nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann mache ich was anderes. Mittlerweile kann ich das nicht mehr auf alles so gucken, weil die Firma jetzt eine andere Verantwortung erfordert vielleicht. Aber jetzt habe ich ja auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und weiß ein paar Dinge. Also es gibt auch immer wieder inspirierende Beispiele, wo man sehen kann, was halt Leute bewegen, wo ich denke, wow, krass, was das jetzt hier geht. Ja?
Und zum Abschluss möchte ich noch wissen, es klingt alles sehr gut überlegt, manchmal Glück dabei, aber dann doch macht alles Sinn. Von deinem Office hier sieht man gut auf den Telemichel, die ihn nicht kennen, ist der Fernsehturm hier in Hamburg. Ja, ja, ja. Der vor einigen Jahren, beziehungsweise 2001, glaube ich, wurde zugesperrt. Baufällig braucht man so halb nicht mehr. Früher gab es auf jedem Fernsehturm ein Drehrestaurant. Ja, ja. Und wer soll jetzt, die Baugenehmigung wurde dieses Jahr eingereicht, den Fernsehturm in Hamburg retten? Du!
Ja, ja,
na, warum?
Ja, da bin ich auch reingestolpert. Also wir haben ja in den Messehallen sind wir mittlerweile sehr aktiv und die Messehallen sind ja auch hier direkt neben dem Fernsehturm, alles bei uns in der Nachbarschaft. Und dann rief mich irgendwann der Chef der Hamburger Messe an, den ich ja gut kenne, wo ich auch dann entsprechend Kunde bin mit dem Festival und so. Und mittlerweile ist es auch eine sehr enge Beziehung. Wir machen in den Hallen Sachen, die da vorher so noch nicht gemacht wurden. Und dann ist die Messe auch mal ganz interessiert, was wir so denken. Und dann sagt er irgendwann, der Bernd auf der Heide, Mensch hier, der Fernsehturm, Wir müssen aber drüber reden, das soll jetzt irgendwie wieder eröffnet werden, da gibt es jetzt auch öffentliche Gelder und das soll dann verpachtet werden und wir müssen mal drüber reden. Ich so, was kann ich denn da beitragen? Und dachte, naja, vielleicht können wir beide das ja gemeinsam irgendwie pachten und uns da bewerben um die Pacht. Und da war ich überrascht, aber er hatte natürlich so ein bisschen die Sorge, wenn wir das nicht machen, wer wird denn da sein Nachbar? Wer betreibt denn da quasi auf seinem Gelände einen Fernsehturm? Das ist ja für so eine Messe dann auch nicht ganz unerheblich. Und dann wollte er am liebsten da jemanden ins Spiel bringen, der das vielleicht irgendwie kooperativ und so macht. Und ja, so haben wir dann da unseren Hut am Ende in den Ring geworfen. Ich habe dann noch gegoogelt, ja, was machen denn so andere Fernsehtürme für ein Geschäft und kann man irgendwie sehen, was der in Berlin oder in Seattle oder so für einen Umsatz macht und gibt es da irgendwelche öffentlichen Zahlen? Und das sah alles so irgendwie ganz nachvollziehbar irgendwie aus. Und dann habe ich, okay, gut, so viel kann jetzt auch nicht passieren. Wir gehen jetzt da mal rein und hatten dann den Traum, gemeinsam mit dem Eigentümer der Deutschen Telekom und der Stadt, die das Geld auch für eine Sanierung gibt, dass es irgendwie schnell geht mit der Wiedereröffnung nach 20 Jahren. Die Wahrheit ist, es dauert jetzt schon ein bisschen länger, wird auch noch 2-3 Jahre dauern, aber dann wird der aufmachen und dann kann man da oben wieder ein Restaurant betreiben, dann kann man da eine Eventfläche betreiben, dann sind auch, glaube ich, heutzutage Leute bereit, für eine Aufzugfahrt da hoch Geld zu bezahlen, sodass ich der Hoffnung bin, da ergibt sich ein ganz gutes Geschäftsmodell und ja, auf einmal jetzt im Turmbetreiber bin. War für mich auch überraschend.
Innovationen im Fernsehturm-Business, darüber können wir reden, wenn wir uns das nächste Mal
sehen. Gibt es Ideen ohne Ende? Also als es öffentlich wurde, dass wir dabei sind, haben mir Leute geschrieben aus aller Himmelsrichtungen.
Du musst
Glasboden
ja, genau.
Und Rutschen.
Rutschbahn.
Und
in Wien, beim Donauturm, Rutsche außen liegend. Für den Thrill. Ja, das gibt's. Komm.
Ja, mal gucken. Also aktuell noch nicht geplant. Ich wäre froh, wenn er erstmal normal wieder eröffnet. Aber dieser Turm, also die Türme scheinbar haben eine krasse Anziehungskraft, muss man wirklich sagen.
Ja, siehst du mal, wie Podcasts.
Ja.
Danke, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Klar. Danke, dass du bei uns im CEO-Podcast zu Gast war. Wir müssen uns irgendeine Ausrede einfallen lassen, dass das wieder so ist und dass wir uns wiedersehen. Und vielen Dank für deine Einsichten und deine Zeit.
Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen.
Das war der CEO-Podcast des Standard, frisch gestartet in der 2. Staffel. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, ist eine gute Gelegenheit dazu, ein Abo abzuschließen unter abo.derstandard.at oder diesen Kanal zu abonnieren auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens.
Ja, abonniert bitte.
Ja, so muss das sein. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.